Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem 1. Timotheusbrief, und zwar 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Ich lese aber um des Zusammenhangs willen ab Vers 1 und dann bis Vers 13. Wir hören das Wort Gottes aus dem 1. Timotheusbrief. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorrufen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und davon sind einige abgeirrt. Sie haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Wie gesagt, wir wollen uns in der Wortverkündigung auf die Verse 3 bis 5 konzentrieren. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der 1. Timotheusbrief ist ein Buch über die Gemeinde. In diesem Brief werden Fragen beantwortet wie: Wozu ist eigentlich eine Gemeinde da? Was soll sie eigentlich? Was für Sinn und Zweck hat eigentlich eine Ortsgemeinde? Gibt es Prioritäten im Aufgabenfeld einer Gemeinde? Oder auch, wie soll eine Gemeinde umgehen mit den Gaben, die sie hat? Und wenn wir auf diese oder ähnliche Fragen Antworten bekommen wollen, Antworten, die von Gott kommen, nicht von Menschen, dann sollten wir diesen Brief einmal studieren. Im ersten Timotheusbrief, wie auch in den anderen Pastoralbriefen, also im zweiten Timotheusbrief und auch im Titusbrief, da wird uns geschildert, wie das Gemeindeleben im ersten Jahrhundert aussah. Also so ungefähr 25, 30 Jahre nach der Kreuzigung und der Auferstehung und der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Aber wir bekommen auch Anweisungen. Es wird uns auch gesagt, wie es sein soll. Der erste Timotheusbrief ist keineswegs nur beschreibend, deskriptiv, sondern er ist vorschreibend, präskriptiv. Und in den ersten Versen des ersten Timotheusbriefes schreibt Paulus, dass sein Dienst verankert ist, nicht in Menschen, sondern, wie heißt es gleich am Anfang, in Gott und in seinem Sohn Jesus Christus. Gott, er ist unser Retter. Und Jesus Christus, er ist unsere Hoffnung. Der Apostel Paulus hatte niemals nach dem Ereignis auf der Straße nach Damaskus vergessen, was Christus ihm damals verkündet hatte. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und dann ging er in die Stadt Damaskus hinein. Naja, er ging eigentlich nicht, er wurde geführt, denn inzwischen war er blind geworden. Dort empfing ihn Ananias, ein gottesfürchtiger Mann. Und der gab ihm folgende Botschaft. Ich zitiere: Der Gott unserer Väter hat dich, Paulus, zuvor bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Das war der Auftrag von Paulus. Dann nach Jahren. Paulus war inzwischen in die Wüste gegangen, alleine. Aber nach Jahren, Paulus lebte inzwischen in Antiochien, da sprach der Heilige Geist in der Gemeinde, zu der Gemeinde, vermutlich eine prophetische Botschaft. Und die Botschaft lautete: Sondert mir Barnabas und Paulus ab zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Das geschah dann. Darauf zogen die beiden Männer los. Zunächst nach Zypern, dann weiter auf das Festland nach Pisidien und dann ins Innere nach Galatien, nach Lystra, nach Derbe. Menschen fanden zu Christus. Es entstanden Gemeinden. Dann auf der zweiten Missionsreise kam Paulus erneut durch Kleinasien. Dieses Mal inzwischen begleitete den Paulus nicht Barnabas, sondern Silas. Er kam wieder nach Lystra. Und dort in Lystra traf Paulus auf einen jungen Mann damals. Dieser junge Mann hatte von seiner Mutter und von seiner Großmutter das Wort Gottes von Kindheit an gehört. Welch ein Vorrecht! Das war Timotheus. Paulus wird auf diesen Mann aufmerksam. Und von da an nimmt er diesen Timotheus mit auf seine Reisen. Und in den darauffolgenden Jahren Da entwickelte sich eine sehr enge Dienstgemeinschaft, die bis zum Ende hielt. Übrigens ist das nicht immer so. Auf der ersten Missionsreise, ich sagte es schon, waren Barnabas und Paulus zusammen. Und dann gab es zwischen den beiden einen Krach. Es ging um Johannes Markus. Johannes Markus hatte sie auf der ersten Missionsreise verlassen. Barnabas wollte Johannes Markus, das war sein Neffe, trotzdem auf die zweite Reise wieder mitnehmen. Und Paulus sagte, nein, auf den kann man sich nicht verlassen. Dienst im Reich Gottes ist kein Ego-Trip. Und so kam es zum Krach zwischen den beiden. Das bedeutete, dass jetzt zwei Missionsgruppen loszogen, Barnabas mit Johannes Markus. Und Paulus nahm sich Silas mit und dann Timotheus. Übrigens später änderte Paulus seine Meinung über diesen Johannes Markus. Und gleich hier in den ersten Versen des Briefes legt Paulus seinen Finger darauf, was die Grundlage des Dienstes im Reich Gottes eigentlich ist. Und das ist, erstens, Gott ist der Retter. Das ist der Inhalt der Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Und zweitens, Jesus Christus, er ist unsere Hoffnung. Unsere Perspektive ist nicht auf das Irdische gerichtet, sondern auf das Himmlische. Unser Blick muss hinausgehen über das Hier und Jetzt. Wir haben uns zu beschäftigen mit dem Hier und Jetzt, aber die letzte Perspektive ist der Himmel. Und die Quelle, aus der Paulus dient und aus der auch Timotheus dienen durfte, das wird uns dann auch in Vers 2 gleich gesagt. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Timotheus, hast du das verstanden? Aus welchen Quellen auch du arbeiten sollst, nicht aus deinem eigenen Vermögen, nicht aus deiner Ausstrahlung. Wer sich einbildet, so im Reich Gottes zu dienen, der wird auf die Nase fallen, er wird grauenhaft auf die Nase fallen, bis er kapieren wird. Die Quellen, aus denen ich lebe, aus denen ich arbeite und diene, das sind nicht meine Quellen, sondern das ist Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, stellen wir uns einmal vor, uns würden so 4 Seiten, vielleicht 5, zur Verfügung stehen. So lang ist ungefähr der erste Timotheusbrief. Und wir sollten einem jungen Pastor, einem jungen Wortverkündiger, vielleicht auch erst einem jungen Theologiestudenten, der im Begriff steht, in den Dienst im Reich Gottes zu treten, einiges über sein Aufgabenfeld sagen. Über seinen Dienstbereich. Nicht welche Arbeiten kommen auf ihn eigentlich jetzt konkret zu? Was soll er alles können? Was ist für seinen Dienst unverzichtbar? Was für einen Gemeindeleiter benötigen wir eigentlich? Welche Eigenschaften soll er haben? Was würden wir ihm dann schreiben? Wo würden wir anfangen? Er muss vor allem dafür sorgen, dass wir uns in der Gemeinde wohlfühlen. Ein lockerer Typ. Ihr Lieben, was auch immer wir vermutlich schreiben würden, es ist etwas anderes, als was Paulus schreibt.
was Paulus an Timotheus schreibt. Vielleicht würden wir auch beginnen mit Timotheus. Das Wichtigste, was wir von einem Pastor erwarten, das ist, du musst auf Menschen offen zugehen. Ja, ein guter Rat, ein biblischer Rat. Paulus gibt auch ähnliche Anweisungen dem Timotheus, aber viel später im Brief. Das steht bei ihm keineswegs oben an. Damit fängt er nicht an. Vielleicht würden wir auch sagen, ein Hirte. Das ist jemand, dessen Dienst vor allem in seiner Kammer ist, wo er für die Gemeinde vor Gott eintritt und betet. Timotheus, was auch immer du sonst noch tust, bete. Bete für die, die dir anvertraut sind. Bringe sie vor den Thron Gottes im Gebet. Nichts ist wichtiger, als dass du für sie im Kämmerlein einstehst. Zweifellos. Eine gute Anweisung. Es ist eine biblische Anweisung. Und wehe dem Hirten, der das nicht macht. Der Apostel Paulus gibt diese Anweisung, aber nicht am Anfang. Erst viel später im Brief kommt er auch darauf. Der Apostel beginnt seinen Brief auf eine völlig andere Weise. Das Erste, worauf er hinweist, ist, ein Hirte der Gemeinde hat falsche Lehre zu bekämpfen. Hätten wir das gedacht? Der Apostel Paulus beginnt hier so überraschend, dass wir vermutlich darauf nie gekommen wären, oder? Wir hätten gesagt, naja gut, irgendwie gehört das auch dazu, dass er auch mal seine Stimme erhebt und seine Meinung sagt zu Entwicklungen in der Gemeinde, die vielleicht schieflaufen können. Aber Priorität, bitteschön. Aber genau wie es keineswegs die Aufgabe eines Schafhirten ist, den Schafen Fressen zu geben, fressen können die in der Regel alleine auf der Weide, sondern die Schafe vor Gefahren zu bewahren, vor Wölfen. Genauso verhält sich das auch in der Gemeinde. Timotheus, wenn der Wolf kommt, dann zeigt sich, ob du ein Hirte bist oder ein Mietling. Ob du dann abhaust, das Weite suchst oder ob du für die Herde in die Bresche springst und kämpfst. Wenn der Apostel Paulus mit dieser Anweisung beginnt, dann wird uns damit zunächst einmal gezeigt, wie gefährlich falsche Lehre ist, wie wichtig gesunde Lehre ist. Lehre ist nicht etwas Nebensächliches. Ihr Lieben, wenn das doch endlich einmal eine Gemeinde begreifen würde. Es geht uns heute Morgen in dieser Predigt, Verse 3 bis 5, um zwei Punkte. Ich habe nur zwei Punkte. Erstens, es ist eine negative Ermahnung, Abwehr. Und zweitens eine positive Ermahnung, Erbauung. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel einer Zeitschrift, die Charles Haddon Spurgeon im 19. Jahrhundert herausgab. Wenn man das übersetzen will, kann man sagen Schwert und Kelle, Abwehr und Aufbau. Spurgeon übernahm diese beiden Worte aus dem Buch Nehemia. Das Buch Nehemia schildert uns, wie das Volk Gottes nach der babylonischen Gefangenschaft die Mauer Jerusalems aufbaute. Und an ihrer Hüfte baumelte das Schwert, um gegebenenfalls die Feinde abzuwehren, die zuhauf waren. Und in der Hand hatten sie die Kelle, um an der Mauer
Stein und Stein aufzubauen. Und so lautet das Thema der heutigen Predigt: Schwert und Kelle. Der Dienst eines Wortverkündigers, der Dienst am Wort Gottes. Erstens also negativ, eine negativ gerichtete Ermahnung, die Verse 3 und 4. Und dann zweitens die positiv gerichtete Ermahnung, Vers 5. Ja, der Apostel beginnt mit einer negativ gerichteten Ermahnung. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen oder bestimmten Leuten gebietest, keine Fremdartigen, das ist der Sinn dieses Wortes, Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden, hier steht Mythen im Griechischen, und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Die Kernaussage ist deutlich, oder? Timotheus, achte darauf und sorge dafür, dass in der Gemeinde nicht fremdartige Ideen und Lehren einbrechen. Timotheus, es gehört zu deinem Dienst, gegen Wölfe zu kämpfen. Mal ganz ehrlich, hätten wir erwartet, dass Paulus so auf diese Weise seinen Brief an einen jungen Mann beginnt? Können wir uns das in unserer postmodernen Zeit überhaupt noch vorstellen, dass es so etwas wie Wahrheit im Gegensatz zu Unwahrheit und Irrlehre gibt? Und schließlich, dass Wahrheit überhaupt etwas Wichtiges ist? Oder ist doch alles nur Schaumschlägerei? Man achtet nur noch darauf, was möglichst locker ankommt oder wie man selbst ankommt. Und wenn man das am besten schafft, indem man irgendwelche Nebelkerzen schleudert, naja gut, dann macht man das eben so. Der Apostel Paulus weiß, dass falsche Lehre, Abweichen von der gesunden Lehre, ein Leben, eine Gemeinde ruinieren kann. Falsche Lehre führt immer zu einem falschen Leben. Darum, Timotheus, der Grund schlechthin, warum ich darauf bestand, dass du in Ephesus jetzt erst einmal bleibst, während ich dann ohne dich nach Mazedonien weitergezogen bin, war, dass du die Gemeinde vor falschen Lehren und vor falschen Lehrern schützt. Gleich darauf erläutert er auch, was typische Kennzeichen falscher Lehren sind. Falsche Lehre erkennst du daran, so schreibt es Paulus hier, dass sie spekulativ sind und dass sie zu eitlen Gedankengebäuden und Gedankenkonstruktionen führen. Falsche Lehren führen darüber hinaus in endlose Dispute hin und her und her und hin. Man kann sich so richtig toll da hineinsteigern in die Mythen und in die Geschlechtsregister, wie es Paulus hier schreibt. Auf der Rückreise von seiner dritten Missionsreise kam Paulus noch einmal nach Kleinasien. Er fuhr auf einem Schiff, wir hatten es vorhin gelesen. Das Schiff ging in Milet vor Anker. Dort musste die Ladung gelöscht werden. Er hatte dort ein paar Tage Aufenthalt. Und er ordnete an, dass die Ältesten von Ephesus noch einmal ihn treffen und zu ihm kommen. Er will ihnen noch einmal Wegweisung geben. Er weiß, es wird das letzte Mal sein. Und unter anderem sagt Paulus, wir lasen diese Rede vorhin in der ersten Schriftlesung, Es werden verderbliche Wölfe zu euch hineinkommen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die versuchen werden, Menschen hinter sich herzuziehen. Das Kennzeichen schlechthin von Irrlehrern ist, dass sie Menschen hinter sich her haben wollen. Sie sollen ihnen folgen. Auch ihren zum Teil bizarren, spekulativen und fantastischen Ideen. Ihre Botschaft lautet im Kern: Folge mir nach. Dann kriegst du Dinge mit, die kitzeln dir in den Ohren. Wir würden heute sagen, da schlackerst du mit deinen Ohren. Kennen wir solche Leute? Nicht selten habe ich sie am Telefon. Häufig wieder einmal, wenn eine bekennende Kirche herausgekommen ist. Paulus schreibt hier: Timotheus, gebiete den Leuten, keine fremden Lehren zu verbreiten. Ja, wir haben richtig gehört. Gebiete. Das ist ein Wort aus der Militärsprache. Da gibt es keinen Widerspruch. Darüber wird nicht mehr diskutiert, das wird jetzt so gemacht. Es geht hier schlicht um die Frage: Erlaube ich Menschen, die vielleicht mehr getrieben sind, als ihnen das selbst klar ist, eine Gemeinde mit ihren Ansichten zu verderben oder nicht? Timotheus, eines muss dir von Anfang an klar sein: Wahrheit ist wichtig. Und falsche Lehre zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Leute immer mehr wegzieht von den Kernwahrheiten christlicher Jüngerschaft. Der Apostel Paulus weiß, es ist lebensnotwendig für einen verantwortlichen Dienst in der Gemeinde, dass wir zwischen Wahrheit und Lüge wirklich unterscheiden. Um die Leute vor Irrwegen zu bewahren. Man hört heute immer wieder im Raum der Gemeinde oder auch als Tipp von Lesern in der bekennenden Kirche: nicht so negativ, positiv predigen, gute Gefühle verbreiten. Die Atmosphäre muss positiv sein, sonst lesen die Leute das sowieso nicht oder hören nicht zu. Ich glaube, dass die Heilige Schrift hier anders spricht. Aber noch einmal, hier geht es nicht um ein Entweder-Oder. Vielmehr haben wir das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Abwehr und Aufbau. Schwert und Kelle. Im Licht dieses Wortes geht es darum, dass jemand, der verantwortlich in der Gemeinde auch gegebenenfalls sehr deutlich sagt: Nein. Gelegentlich, nicht immer, aber auch. So nicht. So etwas wird hier nicht gelehrt. Wir haben die Menschen in der Gemeinde nicht nur positiv zu lehren, was richtig ist, was Wahrheit ist, sondern auch, was falsch ist. Gebiete, schreibt Paulus. Wir haben sie zu lehren, worin auch der Unterschied besteht zwischen Wahrheit und Irrtum. Und wir haben ihnen zu helfen, das zu verstehen, worin der Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum besteht. Und das ist nicht immer leicht. Denn das Elend ist, dass Irrtum, Irrlehre immer im Trend der Zeit liegt. Aber es muss uns auch klar sein: Die Wahrheit, sie gewinnt nicht einfach dadurch, dass wir sie mal kurz erwähnen. Ich hab's doch gesagt. Dieser Illusion möchte man sich gerne hin und wieder auch hingeben. als Wortverkündiger. Nicht wir alle wollen das gerne glauben, wer will schon Spannungen aushalten. Ich sage jetzt einfach mal, wie das ist mit der Wahrheit und dann ist alles okay. Die Kirchengeschichte hat gezeigt, dass das so einfach nicht möglich ist. Als die Reformatoren im 16. Jahrhundert aufstanden, da sagten sie nicht nur, was richtig ist, was das Evangelium ist, sondern sie deckten auch auf, was falsch ist. Sie sagten auch so nicht. Und sie dachten hier vor allem an die römisch-katholische Bußlehre. Dann komme ich zum zweiten Punkt. Nein, ihr Lieben, es reicht keineswegs, wenn wir immer nur sagen, das ist falsch und jenes ist falsch und das auch noch. Es reicht keineswegs, wenn man an allem immer nur herummäkelt und sich dann vielleicht sogar ein bisschen besser fühlt. Schauen wir doch einmal hinein und lesen, was in Vers 5 geschrieben steht. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Der Apostel Paulus nennt hier das Ziel allen Dienstes in der Gemeinde. Timotheus, was ist das, worauf dein gesamtes Arbeiten und Dienen hinzielt? Der Dienst der Verkündigung, ja, er ist Erbauung. Er ist göttliche Erbauung, wie es am Ende von Vers 4 heißt. Er zielt auf, ja, Liebe. Das ist das Endziel. Unsere Verkündigung ist also letztlich nicht darauf gerichtet, dass jemand in einer Gemeinde irgendeinen Mitgliedsantrag oder sowas ausfüllt. Ist auch schön, ja. Aber das ist nicht das Endziel. Es geht in unserem Dienst letztlich auch nicht darum, noch mehr biblische Fakten zu erfahren. Ist auch schön. Aber das ist nicht das letzte Ziel. Mitgliedschaft. Verbindliche Mitgliedschaft und dann eben auch Mitarbeit und verbindliche Mitarbeit. Straßeneinsatz gestern. Das ist gut. Das ist wichtig. Bibelkunde. Intensive Bibelkunde, das ist gut und das ist wichtig. Es ist unverzichtbar, dass wir uns in der Bibel auskennen und ihr natürlich glauben. Aber das Endziel, also das, worauf der Dienst der Verkündigung, der Dienst der Wahrheit schlussendlich hinausläuft, das ist Liebe. Der Apostel betont dieses durch den Heiligen Geist, weil sich genau hier eine gravierende Kluft zu den falschen Lehrern auftut. Nicht ein falscher Lehrer, er wird erstens versuchen, dass du ihm folgst und er wird zweitens versuchen, dass du mit ihm irgendwie übereinstimmst. Ein falscher Lehrer, der kümmert sich nicht wirklich um dich, um dein Leben. Er ist nicht wirklich interessiert an einer Änderung deines Lebens durch Gnade. Er möchte eher, dass du spekulative Dinge glaubst, die er verbreitet, dass du von ihm fasziniert bist. Paulus weist den Timotheus darauf hin. Timotheus, dazu bist du nicht da. Mehr noch, Leute, die so etwas treiben in der Gemeinde, denen hast du die Tür zu weisen. Wozu du da bist, das ist, um die Wahrheit zu sagen, die einmündet in ein Leben der Liebe. Übrigens sagt der Apostel damit dasselbe. das auch unser Herr und Heiland Jesus Christus verkündete. Wir kennen die Begebenheit alle. Da kam ein Gesetzesgelehrter zu unserem Herrn. Er fragte ihn, was ist das größte Gebot im Gesetz? Worum geht es eigentlich im Gesetz? Nicht bei all den Paragraphen und Geboten und so weiter. Was ist der Kern? Die Antwort, die der Sohn Gottes gibt, ist, wir kennen sie alle. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Daran hängt das gesamte Gesetz und die Propheten. Im Grunde wird diese Aussage des Herrn an diesen Gesetzeslehrer durch das, was wir hier in 1. Timotheus 1, Vers 5 lesen, noch einmal bestätigt. Es wird bezogen auf die Arbeit von Timotheus dort in der Gemeinde in Ephesus. Darum geht es zuletzt. Das ist das Ziel, das ist der Sinn deines Lebens, Gott zu lieben und deinen Nächsten. Das Ziel all unseres Predigens, all unseres Dienstes, all unseres Lehrens, das Ziel all unserer Bibelarbeiten ist, dass Menschen Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit aller Kraft. Gott lieben. Gott lieben. Liebe ist nicht der Weg, auf dem wir gerettet werden. Aber wenn wir gerettet werden durch Gnade mittels des Glaubens, dann ist die Frage nach dem Ziel, nach dem Zweck, nach der Ausrichtung unseres Gerettetwordenseins in unserem Leben. Das Ziel unserer Errettung, das ist, dass du ganz und gar da bist, vor dem stehst, dem Dienst, zu dem du geschaffen worden bist, für Gott. Gott zu lieben. Gott lieben und unseren Bruder. Johannes schreibt einmal im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20, du sagst, du liebst Gott. Prima, schön. Aber da ist ein Problem. Du kannst Gott nicht sehen. Mit anderen Worten, zu sagen, ich liebe Gott, das kann jeder sagen. Aber schön. Auf jeden Fall kannst du schon einmal anfangen zu trainieren, was das heißt, Gott zu lieben. Du kannst anfangen zu üben, an deinem Bruder, an deiner Schwester in der Gemeinde, im Dienst für andere. An diesem Doppelgebot hängt das gesamte Gesetz und die Propheten. Der Apostel Paulus betont sehr häufig die Liebe in seinen Briefen. Nicht zum Beispiel, ich sage mal eine Stelle, Epheser 5, Vers 25. Da richtet er das Wort an die Ehemänner. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Haben wir gehört? Hingeben. Opfern. Du sagst vielleicht heute Morgen, ich möchte lernen, was Liebe ist. Erklär mir Liebe. Schau auf deinen Retter. Schau auf den, der sich für dich hingegeben hat. Da kannst du es lernen. Ersten Korinther 13, Paulus sagt nichts anderes, als dass die Liebe so grundlegend ist, dass es ohne Liebe kein christliches Leben gibt. Im Gegensatz zu den falschen Lehrern, die wollen, dass du an irgendwelche abgefahrenen Dinge glaubst und ihnen nachfolgst, zielt die Wahrheit des Evangeliums auf Änderung deines Lebens. Weg von deinem Ego-Trip, hin dazu, Gott zu lieben und deinen Nächsten. Aber wie sieht diese Liebe jetzt praktisch aus? Und Paulus erklärt es. Es ist Liebe aus reinem Herzen, aus einem guten Gewissen und in einem ungeheuchelten Glauben. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Liebe aus reinem Herzen. Was ist damit gemeint? Liebe aus reinem Herzen. Herz? Ist damit Emotionalität gemeint? Nicht so sprechen wir ja häufig über das Herz. Gefühl. Gefühl ist alles. Die Bibel meint mit Herz etwas anderes. Herz, das ist das Zentrum unseres Lebens. Von unserem Herzen sind die Ausgänge des Lebens, so sagt es einmal Salomo in Sprüche 4, Vers 23. Das Herz im Sinn der Bibel, das ist der Kern, es ist der Mittelpunkt unseres Daseins. Woraus leben wir? Was meint Liebe aus reinem Herzen? Das heißt zunächst einmal, dass der Dienst der Verkündigung, Timotheus, sich immer an den Kern der menschlichen Existenz wendet, an das Herz. Wir predigen dem Herzen und damit dann dem Verstand, deinem Willen und deinem Verlangen. Und wenn hier betont wird, dass es um Liebe geht aus reinem Herzen, dann ist das deswegen betont, weil eins bei uns klar ist, dass wir von unserer Natur aus unrein sind. Dass unser Herz verdorben ist, listig, tückisch, böse. Das Herz, es ist so verdorben, dass wir von Natur aus Gott und unseren Nächsten hassen und nur einen lieben, uns selbst. Da war David. Er dachte vielleicht wirklich, die Bathseba, die liebe ich. Und er arrangierte alles so, dass er sie sich nehmen konnte. Sie war verheiratet mit einem anderen Mann, Uriah. Aber so what? Dann muss der eben aus dem Weg geräumt werden. Liebe? Merken wir, David bildete sich vielleicht ein, vermutlich sogar, Mensch, ich liebe diese Frau. In Wahrheit liebte er sie nicht. Er war vielleicht scharf auf sie. Liebe, die diesen Namen verdient, die muss aus reinem Herzen kommen. Sie muss wirklich das Du meinen. Erinnern wir uns daran, was David nach dem Ehebruch betete. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Ihm wurde plötzlich klar, was für Beweggründe ihn getrieben hatten. Liebe, sie muss aus einem reinen Herzen kommen. David begriff das danach. Übrigens ist das ein Grund, warum wir gar nicht durch unsere Werke, durch unsere Liebe gerettet werden können. Eben weil wir Gott und unsere Nächsten nicht lieben. Können wir gar nicht. Deswegen können wir auch nicht durch das Halten der Gebote gerettet werden. Denn wir sind verdorben. Durch und durch. Unser Herz ist nicht rein. Darum flehte David Gott an um ein reines Herz. Du kannst so lange nicht lieben, bis dir Gott in seiner Gnade durch die Gabe seines Heiligen Geistes ein neues Herz gegeben hat und einen neuen Geist. Eben, dass du dann endlich von dir weggucken kannst auf Gott und auf deinen Nächsten. Hingabe. Opfer. Zweitens, die Liebe, von der Apostel hier spricht, ist Liebe aus gutem Gewissen. Was ist ein gutes Gewissen? Wenn das Neue Testament von Gewissen spricht, dann meint sie die Instanz im Menschen, die aufgrund der Normen, die er empfangen hat, ihm sagt, was richtig und was falsch ist. Aufgrund der Normen, die er von woanders her empfangen hat. Das Gewissen ist nicht eine Quelle, aus der ich weiß, was gut und böse ist, sondern Träger. Die Informationen darüber, was richtig und falsch ist, muss ich von irgendwo anders her bekommen. Und wenn es von den Normen Gottes, also aus dem Wort Gottes gespeist ist und seine Maßstäbe von dort her empfängt, dann ist es ein gutes Gewissen. Dann machst du dir nicht mehr deine eigenen Regeln, dann hast du deine Normen von Gott empfangen. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, schon eine gewisse Zeit her, da kam aus Amerika hier nach Deutschland, nach Europa herüber die sogenannte Situationsethik. Die Kernbotschaft der Situationsethik war, Liebe hat überhaupt keine Normen und Gebote, sondern sie legt ganz alleine fest, was richtig ist, was falsch ist, ohne sich an irgendwem zu orientieren. Wenn ich dann eben plötzlich eine Frau finde und ich den Eindruck habe, ich liebe sie, naja, warum nicht ab in die Kiste? Denken wir noch einmal an die Geschichte Davids mit Bathseba. Ich bin davon überzeugt, dass David die Bathseba unbedingt haben wollte. Aber als Nathan zu ihm kam, war klar, David, was du getan hast, ist Sünde. Liebe. Liebe verdient nur dann diesen Namen, wenn sie aus einem guten Gewissen kommt. Das heißt, aus einem Gewissen, das sich an den Geboten Gottes orientiert. Nicht an meinen Gefühlen. Drittens, die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist Liebe aus einem ungeheuchelten Glauben. Warum schreibt Paulus das so? Ungeheuchelter Glaube. Nun, geheuchelter Glaube, geheuchelte Frömmigkeit, das gab es bei den Pharisäern. Und Paulus spricht im Gegensatz dazu über ungeheucheltem, wahrhaftigem, ehrlichem, authentischem Glauben. Und das ist immer ein Glaube, der Gott sucht, niemals sich selbst. Das ist ein Glaube ohne Ego-Trip. Timotheus, was dein Ziel ist bei deinem Dienst in der Gemeinde, es soll sein Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheucheltem Glauben. Und auch unser letztes Ziel hier in der Berg mit allen unseren Diensten ist nicht, dass jeder von uns eine Menge von biblischem Wissen ansammelt. Vielleicht mehr als in anderen Gemeinden, vielleicht. Verstehen wir uns nicht falsch. Es ist gut, seine Bibel zu kennen. Aber das, worauf all unser Sein und unser Dienst zielt, das ist Liebe. Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und zwar aus einer Liebe heraus, aus reinem Herzen, aus einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. Amen.